Am Donnerstag, 26. Juni, fand in Stuttgart eine kleine Diskussionsrunde statt. Und zwar ging es um die Gefährdung durch Schweizer Atomkraftwerke. Und das Ganze war angestoßen, initiiert durch die TRAS. Und der SWR hat das entsprechend geleitet und wurde auch dann ins Netz übertragen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Armin Simon von Ausgestrahlt und begrüße dich erstmal.
Ja, hallo.
Du warst mit anderen Referenten da und hast eure Studie vorgestellt, eben über die Gefährdung. Und es wurde dann immer wieder bemängelt, dass in Baden-Württemberg, das ist ja praktisch gerade das Nachbarland, so wenig bekannt ist zum Thema AKWs in der Schweiz und vor allen Dingen, was ist, wenn es was gibt, sprich, wenn eine Gefährdung stattfindet, wenn also ein Atomkraftwerk in der Schweiz kaputt geht und entsprechend Radioaktivität austritt. Ihr habt eine große Diskussionsrunde gefahren. Was ist denn aufgrund dieser Diskussionsrunde passiert? Wurde das irgendwie verbreitet?
Die Schweizer Atomkraftwerke sind ja die älteste Reaktorflotte der Welt. Es gibt kein anderes Land, welches ältere Reaktoren betreibt als die Schweiz. Da sind die beiden Reaktoren in Betzner, die sind beide über 50 Jahre schon in Betrieb. Es gibt das AKW Gösgen und direkt an der deutschen Grenze das AKW Leibstadt. Alle AKW stehen sehr nahe an der deutschen Grenze. Und dann ist es natürlich schon aufgrund der Wettersituation so, dass bei allen Winden, die irgendwie aus südlichen Richtungen kommen, und das ist ja relativ häufig der Fall, die radioaktive Wolke bei einem Super-GAU vor allen Dingen nach Deutschland treiben würde. Und das zeigt auch diese Studie, die sich auf andere Berechnungen anderer Wissenschaftler beruft und die zusammenträgt, was die herausgefunden haben. Und die haben reale Wettersituationen im Verlauf mehrerer Jahre simuliert und haben dann errechnet, wo würde eigentlich die radioaktive Wolke runterkommen, wo würde sie durchziehen, wo würde die Strahlung landen. Und da ist es im Schnitt über alle Wettersituationen so, dass eigentlich mehr Radioaktivität in Deutschland landet als in der Schweiz selbst.
Mit anderen Worten, diese Atomkraftwerke, um es mal böse und zynisch auszudrücken, sind an der Landesgrenze und Deutschland ist davon betroffen, genauer gesagt Baden-Württemberg, und die Schweizer haben mehr oder weniger den Nutzen davon und die Baden-Württemberger wissen nicht so viel entsprechend darüber. Ist diese Pressekonferenz, ist sie mehr verbreitet worden oder wie lief das Ganze?
Naja, also in Auftrag gegeben hat die Studie ja der Trinationale Atomschutzverband. Das ist ein Zusammenschluss von Atomkraftgegnern und vor allen Dingen auch Kommunen aus dem Dreiländereck um Freiburg rum, also Freiburg, Schweiz und Frankreich. Der größte Erfolg des TRAS bisher war die Schließung des AKW Fessenheim, zu der er maßgeblich beigetragen hat. Dieser Trinationale Atomschutzverband hat eben auch realisiert, dass man die Gefahren durch die Schweizer Atomkraftwerke, dass die in Deutschland jedenfalls immer so ein bisschen aus dem Blick sind, die sind buchstäblich hinter Berg, und hat dann diese Studie in Auftrag gegeben. Diese Studie, Gefährdung Deutschlands durch schwere Unfälle in Schweizer Atomkraftwerken, die haben wir letzte Woche am Donnerstag auf der Landespressekonferenz in Stuttgart vorgestellt und das hat relativ breites Medienecho gefunden.
Das ist auf jeden Fall schön. Das heißt, was ist hier praktisch, wie sieht es aus in Baden-Württemberg, wenn was passiert? Wie ist Baden-Württemberg auf solche Gefahren vorbereitet?
Also es ist natürlich, auch die Schweiz ist natürlich gefährdet. Es gibt auch Wettersituationen, wo die Strahlung hauptsächlich in der Schweiz landet, und bei einem Atomkraftwerk, was direkt auf der Grenze steht, wie Leibstadt, ist es natürlich immer so, dass bei einem Unfall auch die Schweiz betroffen ist. Das, was ich vorhin gesagt hatte, war so ein bisschen der im Schnitt aller Wettersituationen eines Jahres, ist es meistens so, dass der Wind mehr nach Deutschland trägt, als in der Schweiz runtergehen würde. Und das hat zur Folge, dass die ganzen Unfallfolgen bei so einem Super-GAU natürlich auch in Deutschland auftreten. Also Strahlenbelastung, akute Strahlenbelastung durch die radioaktive Wolke, die durchzieht, dann notwendige Katastrophenschutzmaßnahmen wie Evakuierung und so weiter, weil eben die Strahlenbelastung schon durch die radioaktive Wolke so hoch werden kann in einem gewissen Umkreis, und wäre es deutlich größer als gedacht um das Atomkraftwerk, dass akute Strahlenschäden zu befürchten sind, und dagegen will man sich ja mit Evakuierungen schützen. kann ich gleich noch was dazu sagen. Und das geht natürlich auch dann bis hin zur langfristigen Kontamination des Bodens. Wir wissen das ja aus Tschernobyl, die Älteren können sich da erinnern. Das Atomkraftwerk war ja über 1000 Kilometer entfernt und trotzdem waren in Deutschland die Böden dort, wo der Fallout runtergeregnet hat, verstrahlt und sind es immer noch so, dass ja heute noch zum Teil in bestimmten Gegenden Wildschweine oder Pilze so hoch radioaktiv belastet sind, dass sie nicht in Verkehr gebracht werden dürfen in Deutschland. Und wenn jetzt so eine Wolke aus dem Schweizer Atomkraftwerk in Deutschland abregnen würde oder über Deutschland ziehen würde, dann würde das natürlich sehr großräumige zu radioaktiven Kontaminationen des Bodens führen. Und dieses radioaktive Cäsium, was dafür verantwortlich ist, was eben bei einem solchen Unfall freigesetzt wird, hat ja eine Halbwertszeit von gut 30 Jahren. Das heißt, erst nach 30 Jahren ist die Hälfte der Strahlung abgeklungen. Das heißt, die Gebiete, die damit merklich kontaminiert werden, die bleiben es sehr lange, was dann bedeutet, dass sie eigentlich langfristig unbewohnbar bleiben. Auch das haben wir aufgezeigt, welche Gebiete das betroffen könnte. Es geht dann um Ernteverbote und so weiter. Es gibt Gefahren für die Trinkwasserversorgung, weil diese radioaktive Wolke auch das Trinkwasser beeinträchtigen kann, bis hin zur Bodensee-Wasserversorgung, die natürlich bei einem Unfall in einem Schweizer Atomkraftwerk auch betroffen sein könnte. Und schließlich haben wir zusammengetragen, was verschiedene Studien mal gesagt haben, um die Gesundheitsschäden, die zu erwartenden Gesundheitsschäden bei einem solchen Unfall abzuschätzen.
Trotzdem, meine ursprüngliche Frage war ja eigentlich ein bisschen, wie sind unsere Behörden, das heißt, wie ist das Land auf solche Unfälle vorbereitet? Wir haben Neckarwestheim, wir haben Fessenheim, das heißt, die Behörden haben sich wohl schon auf irgendwelche Unfälle vorbereitet. Und wenn in der Schweiz was passiert, naja, Verstrahlung ist halt Atomverstrahlung, das ist praktisch ein Ding. Wie kann dann die Behörde, beziehungsweise wie können wir als Bürger uns schützen oder wie können wir darauf reagieren? Was ist vorbereitet, wenn was passiert? Da muss man wohl sich nicht speziell auf die Schweizer vorbereiten.
Nein, es gibt Katastropheneinsatzpläne, das heißt detaillierte Katastrophenschutzpläne für die Umgebung von Atomkraftwerken. Das gilt auch für die Umgebung von grenznahen Atomkraftwerken. Früher waren diese Katastropheneinsatzpläne so, dass man Evakuierungen vorbereitet hat, also sich überlegt hat, wo könnte man die Leute hinbringen, wo könnten sie unterkommen, über welche Routen könnte man, mit welchen Verkehrsmitteln könnte man sie evakuieren, für einen Umkreis von 10 Kilometern um das Atomkraftwerk. Nach Fukushima hat dann die Deutsche Strahlenschutzkommission festgestellt, dass das viel zu wenig ist, weil man in Fukushima gesehen hat, dass die Kontamination doch deutlich weiter reicht. Also auch die Zone, wo sehr hohe Kontaminationen auftreten und mit einer sehr, sehr hohen Strahlenbelastung zu rechnen ist. Und daraufhin haben die Innenminister 2015 beschlossen, die Evakuierungszonen auszuweiten von 10 auf 20 Kilometer, was eine Vervierfachung der Fläche bedeutet. Und wir haben jetzt bei den Recherchen zu der Studie festgestellt, dass diese 2015 beschlossene Ausweitung der Evakuierungszonen so aufwendig ist, weil dann so viele Leute evakuiert werden müssten und man da unten im Dreiländereck ist es ja nochmal besonders kompliziert, weil man einfach ja nur nach einer Seite evakuieren kann, weil die Schweizer ihre eigenen Leute evakuieren und die Katastrophenplanung eigentlich so sind, dass man. Man hat auch begrenzte Verkehrswege da unten, da gibt es nicht so viele Straßen und der Schwarzwald ist im Weg und so weiter. Und das ist so aufwendig, dass das zuständige Regierungspräsidium es bis heute nicht geschafft hat, die 2015 beschlossene Ausweitung der Katastrophenschutzzonen umzusetzen. Das heißt, es gibt nach wie vor in der Umgebung der Schweizer Atomkraftwerke, also in dem grenznahen Bereich da unten am Hochrhein, gibt es nur Evakuierungsplanungen für die 10 Kilometer Umkreis, jetzt zum Beispiel um Leibstadt herum, für die und die sind eben noch nicht, es gibt noch keine Evakuierungsplanungen für diese vergrößerten Zonen, wie es eigentlich seit 10 Jahren vorgeschrieben ist. Und es gibt Planungen natürlich auch, dass Jodtabletten verteilt werden sollen. Die sollen vor allen Dingen helfen, die Belastung der Schilddrüse durch radioaktives Jod zu verhindern, was eben Teil dieser radioaktiven Wolke ist. Da gibt es etliche Millionen Jodtabletten, die da angeschafft wurden. Da ist eher das Problem, dass die im Zweifelsfall ja auch noch verteilt werden müssten an alle Haushalte. Und diese Jodtabletten schützen erstens nicht vor allem, sondern sie schützen nur vor einer einzigen Strahlenfolge, nämlich vor der radioaktiven Belastung der Schilddrüse. Und sie schützen auch nur dann, wenn sie sehr passgenau eingenommen werden. Das heißt eigentlich direkt unmittelbar vor Durchzug der radioaktiven Wolke. Wenn man sie zu früh oder zu spät einnimmt, dann nimmt die Wirkung deutlich ab. Das heißt, es gibt ein riesiges logistisches Problem, dass diese Wolke, die ja mit dem Wind getrieben wird und deswegen sich auch sehr schnell ausbreiten kann, dass praktisch vor Eintreffen der Wolke überall in einem sehr großen Bereich diese Jodtabletten verteilt werden müssten und dass dann die Bevölkerung noch informiert werden müsste, wann genau sie an welchem Ort diese Jodtabletten einnehmen muss. Da sind natürlich auch viele Fragezeichen dahinter, inwieweit das tatsächlich funktioniert. Und das Interessante wenn man sich anguckt, diese Ausbreitungsrechnungen, die andere Wissenschaftler aus Wien zum Beispiel da gemacht haben, oder auch Ausbreitungsrechnungen, die die Deutsche Gesellschaft für Reaktorsicherheit gemacht hat, die zeigen alle, dass natürlich es je nach Wetterlage die räumlichen Auswirkungen eines solchen Unfalls weit, weit über diese Katastrophenschutzzonen hinausreichen. Also wir konnten zeigen, dass Evakuierungen notwendig werden, teilweise in mehreren hundert Kilometern Entfernung noch vom Kraftwerk. Es könnte sein, dass das gesamte Rheintal evakuiert werden muss oder dass mehrere Großstädte gleichzeitig evakuiert werden müssten. Das sind natürlich Folgen, die hat kein Katastrophenschutzplan jemals berücksichtigt. Denn die Katastrophenschutzpläne sind so ein bisschen so, die sagen, bei den ganz großen Sachen, da können wir uns eh nicht drauf einstellen, da können wir gar nichts machen. Und dann planen sie halt für einen kleineren Fall, der eben, wo sie sagen, das wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eintreten. Und deswegen planen sie dann die Evakuierung nur im direkten Umkreis des Atomkraftwerks. Aber das ist nicht ausreichend. Also die Wolke kann bei bestimmten Wetterlagen auch so sein, dass noch in 80 Kilometern Entfernung mit direkt gesundheitsgefährdenden Strahlenschäden zu rechnen ist.
Sie haben ja in der Pressekonferenz auch erklärt, dass beispielsweise das Trinkwasser gefährdet ist, sprich das Rheinwasser, um ein Beispiel zu nennen, wäre dann so verseucht und verstrahlt bzw. belastet, dass der tausendfache Grenzwert überschritten wäre und damit natürlich das Trinkwasser für Basel, aber natürlich auch für die darunterliegenden Rheinstädte entsprechend nicht mehr benutzbar wäre.
Genau, das ist auch eine Folge aus Fukushima. Man hat ja in Fukushima gesehen, was man bisher auch nicht so auf dem Schirm hatte, dass bei so einem Super-GAU es auch passieren kann, dass radioaktive Stoffe aus dem Reaktor direkt in ein angrenzendes Gewässer eingeleitet werden. Also nicht erst, man hat bisher ja immer nur gedacht, man hat immer diese Wolke vor dem Blick gehabt, also dass da praktisch radioaktive Stoffe freigesetzt werden, die dann mit der Luft und dem Wind abgetrieben werden und dann eben irgendwo auf den Boden runtergehen oder abgeregnet werden, wenn es da zum Niederschlag kommt. Das ist der eine Belastungspfad, aber der andere ist natürlich auch, dass es direkt in ein angrenzendes Gewässer gehen kann. Das war in Fukushima der Pazifik, da hat sich das alles schön verdünnt. Bei den Schweizer Atomkraftwerken wäre das der Rhein oder die Aare, die ja dann auch nach wenigen Kilometern in den Rhein mündet, die dann sehr hohe radioaktive Belastungen abkriegen würde. Und das Öko-Institut in Freiburg hat dazu mal eine Studie erstellt und hat das mal durchgerechnet und mal simuliert, wie viel sich diese Radioaktivität, wie stark sie sich verdünnen würde im Rheinwasser. Und dann eben festgestellt, dass selbst im Großraum Basel, der ja dann schon etliche Flusskilometer von den AKW entfernt ist, die Belastung des Wassers noch so hoch wäre, dass eben die Grenzwerte tausendfach überschritten werden. Und geht nicht um eine momentane Belastung, sondern das würde wirklich mehrere Wochen anhalten. Das bedeutet natürlich, dass man dieses Wasser nicht mehr einfach so als Trinkwasser verwenden kann. Und das bedeutet, dass alle Gemeinden, die ihr Trinkwasser aus dem Rhein gewinnen oder aus Rheinuferfiltrat, damit rechnen müssen, dass sie im Falle eines solchen Unfalls auch radioaktiv belastetes Wasser da hätten und dann gucken müssten, ob man es überhaupt als Trinkwasser noch verwenden kann. Und die andere Gefahr ist, wie gesagt, das, was ich vorhin erwähnt hatte, die Gefahr über die Wolke, also diese radioaktive Wolke regnet dann ja ab. Damit belastet sie alle Oberflächengewässer. Die radioaktiven Stoffe dringen in den Boden, gelangen auch ins Grundwasser. Im Prinzip sind alle Trinkwasserbrunnen gefährdet, die sich im Einflussbereich der Wolke befinden. Muss man dann immer gucken, wie schnell die radioaktiven Substanzen da ankommen oder wie tief der Brunnen ist oder wie das Wasser eben fließt. Aber eine für mich auch erstaunliche Erkenntnis war, dass das Öko-Institut hat damals auch untersucht, was passiert eigentlich, wenn der Fallout über den Bodensee runtergeht. Also wenn die Wolke nach Nordosten getrieben wird, was ja bei südwestlichen Winden leicht zu erwarten ist, dann wäre auch der Bodensee betroffen. Und dann könnte auch das Bodenseewasser so radioaktiv kontaminiert werden, trotz des großen Verdünnungsfaktors da im Bodensee, dass die Trinkwassergrenzwerte überschritten wären. Und es würde insbesondere auch gelten für die Pumpfassungen der Bodenseewasserversorgung. Die sind ja im Überlinger See, das ist der nordwestliche Lappen des Bodensees. Der ist ja nicht so tief und auch nicht so viel von, da fließt der Rheinwasser nicht durch. Das heißt, es ist nicht so verdünnt. Und da sind die großen Brunnen der Bodenseewasserversorgung. Die Bodenseewasserversorgung versorgt ja halb Baden-Württemberg mit Trinkwasser über große Leitungen. Und auch diese Pumpfassungen könnten eben kontaminiert werden bei einem Supergau in einem Schweizer Atomkraftwerk.
Das klingt irgendwie so wie die französische Lösung nach Tschernobyl. Das heißt, hier ist die Grenze und hinter der Grenze nach Frankreich findet nichts statt. Oder anders ausgedrückt, wenn was passiert, dann wird uns wohl gesagt, geht in die Keller, schluckt eure Jodtabletten und nach ein paar Stunden oder Tagen kommt wieder raus und macht weiter wie bisher. Denn wo sollen die Zeltstädte aufgebaut werden, wohin sich die ganze Bevölkerung evakuieren kann? Und es wird vielleicht noch Mineralwasser verteilt.
Also mit die Anordnung, begeben Sie sich in den Keller des Hauses und bleiben Sie dort, also Aufenthalt im Gebäude und dann eben möglichst in einem Raum, der kein Außenfenster hat und der tief im Boden drin ist, damit sozusagen die Strahlung abgeschirmt wird. Das ist dann tatsächlich der Keller. Das ist auch eine offizielle Katastrophenschutzmaßnahme, die erfolgen soll, eben um zumindest die akute Strahlenbelastung unter einem bestimmten Grenzwert oder unter einem bestimmten Schwellenwert zu halten, um eben akute Strahlenschäden zu vermeiden. Man kann ja mit diesen ganzen Katastrophenschutzmaßnahmen, versucht man nur die akuten Strahlenschäden zu vermeiden, also die Strahlenkrankheit und was eben bei sehr hohen Strahlendosen auftreten kann. Man kann mit diesen Katastrophenschutzmaßnahmen nicht verhindern die langfristigen stochastischen Gesundheitsschäden. Die treten in jedem Fall auf. Die haben ja auch keinen Schwellenwert, also Krebsentwicklung ist es vor allen Dingen und solche Geschichten, mannigfaltige Gesundheitsschäden, die da zu erwarten sind. Und diese Katastrophenschutzmaßnahmen, die zielen nur auf diese direkten Strahlenfolgen. Und diese Maßnahme Aufenthalt im Gebäude, also gehen Sie in den Keller, schließen Sie Fenster, schalten Sie die Lüftung aus und bleiben Sie da drin, unter Umständen mehrere Tage. Das ist übrigens eine Maßnahme, die müsste man, wenn man das ernst nimmt, was diese Simulationsrechnungen ergeben haben, es gibt Situationen, da müsste die in einem Drittel von Deutschland erlassen werden. Also da müsste ein Drittel Deutschlands müsste sich tagelang im Keller aufhalten. Das wäre eine mögliche Folge eines Unfalls in einem Schweizer Atomkraftwerk. Und es ist nicht so, wie die Katastrophenschutzplanung ja suggerieren, dass ein solcher Unfall auf die direkte Umfeld des Atomkraftwerks beschränkt ist. Sondern natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in größerer Entfernung davon betroffen wird, die ist geringer, weil der Wind in verschiedene Richtungen blasen kann. Aber es das zeigen die Karten und die Ausbreitungsrechnung ganz deutlich. Ein Unfall in einem Schweizer Atomkraftwerk kann einen Streifen bis in mehrere hundert Kilometer Entfernung vom Atomkraftwerk Umsiedlungsmaßnahmen und Evakuierungen erforderlich machen. Er kann in einem Drittel Deutschlands dazu führen, dass die Bevölkerung tagelang im Keller bleiben müsste. Und die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass Jodtabletten eingenommen werden müssen, dass die Wolke kann auch bis Schleswig-Holstein hochziehen und über Berlin über. Das ist alles, das hängt alles nur von der Wetterlage ab.
Was ist eigentlich das Grundproblem bei den Schweizer Atomkraftwerken?
Wir wollen ja erreichen, dass es eine Laufzeitbegrenzung gibt und verbindliche Abschaltdaten für die Schweizer Atomkraftwerke. Das Problem der Schweiz ist ja, dass die Schweizer Atomkraftwerke eine unbefristete Betriebsbewilligung haben und dass deswegen überhaupt nicht klar ist, wann sie jemals abgeschaltet werden. Und es davon abhängt, dass irgendeine Behörde sagt, naja, jetzt ist es uns zu unsicher, jetzt schalten wir es ab. Das ist halt ein sehr vages Kriterium. Und deswegen fordern wir von der Landes- und der Bundesregierung, dass dieses Atomrisiko aus der Schweiz nicht länger ignoriert werden darf und dass sie sich einsetzen müssen für eine deutsch-schweizerische Energiewendepartnerschaft, von der beide Länder profitieren könnten, und eben auch für eine Laufzeitbegrenzung, insbesondere mit verbindlichen Abschaltdaten für alle Schweizer Atomkraftwerke.
Ich danke Armin Simon von Ausgestrahlt für die Informationen zum Thema Gefährdung durch Schweizer Atomkraftwerke bei einem Unfall und die Betroffenheit von Baden-Württemberg, Deutschland, sprich dem ganzen Gebiet, was da nördlich von der Schweiz besiedelt ist. Merci.
Danke ebenfalls.